Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Bin sehr dankbar, dass Sie zu meiner Lesung gekommen sind. Jetzt geht es um ein ganz anderes Thema. Jetzt geht es um Martin Luther. 500 Jahre Reformation und ich habe ein Sachbuch dazu geschrieben. Das Besondere an meinem Sachbuch ist, dass es in der Reihe Abenteuer erschienen ist. Und die Geschichte von Martin Luther, da habe ich versucht, so ein bisschen die Abenteuerperspektive einzunehmen. Wir springen in diese Geschichte rein. Da ist Martin Luther, wie er zu Beginn seines Lebens ja heißt. Er wurde als Martin Luther geboren. Da ist er 21 Jahre alt. Er studiert in Erfurt an der Universität. Das Grundstudium hat er gerade abgeschlossen und sehr zur Freude seines strengen Vaters hat er es als Zweitbester seines Jahrgangs absolviert. Und seit 3 Monaten studiert er jetzt Rechtswissenschaften, also Jura. Und diese 3 Monate, die sind genug, um Martin klarzumachen, dass Rechtswissenschaft nichts für ihn ist. Das Studienfach, das kommt ihm vor wie so ein einziges Gelaber, Gelaber, Gelaber. Und da beschließt er, nach Hause zu gehen, zu seinen Eltern. Sein Vater Hans Luder ist Unternehmer. Und er beschließt, nach Hause zu seinem strengen Vater zu gehen, der Unternehmer ist, der eine Kupfermine besitzt und der hofft, dass sein ältester Sohn Martin ihm als Rechtsanwalt seinem Unternehmen von Nutzen sein kann. Und Martin geht jetzt nach Hause, um seinen Vater davon zu überzeugen, dass er bitte, bitte das Studienfach wechseln kann. Ihm ist alles recht, nur bitte kein Jura. Der Vater lehnt ab und jetzt befindet sich der 21-jährige Student auf seinem Rückweg zur Universität und da passiert etwas, was sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Ich habe zu meinem Buch auch ein Hörbuch gemacht, das ist im Jumbo Verlag erschienen und ich habe zusammen mit dem Westdeutschen Rundfunk gearbeitet, um dieses Hörbuch zu machen. Und ich selber liebe die Stimmen in diesem Hörbuch, möchte Ihnen jetzt einen Eindruck davon verschaffen, wie das war, als Martin Luther geblitzt wurde und sich sein Leben dadurch änderte. Bitte Ton ab. Ach nee, ich mache das hier vorne, ne?
Der Weizen wogt im sanften Sommerwind. Butterblumengelb leuchten die Wiesen. Ganz in Gedanken versunken ist der Student Martin Luder auf seiner Wanderung zurück zur Universität. Das Dorf Stotternheim kommt in Sicht. Noch etwa 1 Stunde, dann ist er zurück in seiner Studentenunterkunft in Erfurt und kann sich über seine Bücher beugen.
Ich werde heute Nacht büffeln, bis mir der Schädel raucht.
Der Besuch zu Hause bei seinen guten Eltern in Mansfeld hat Martin 2 Tage vom Lernen abgehalten. Aber es hat etwas gebracht, mit dem Vater mal ausführlich über sein Studium zu sprechen. Eigentlich wollte Martin sein Studium ja hinschmeißen. Verdammte Gesetzesbücher. Aber sein Vater hat ihn überzeugt, nicht so leicht aufzugeben. Noch einmal erinnert Martin sich an das Gespräch mit seinem Vater.
Die Rechtswissenschaft ist eine einzige Wortverdreherei, Vater. Recht bekommt am Ende immer der, der am besten schwätzen kann.
Ach, Martin. Rechtswissenschaft ist nicht das, was an der Universität gelehrt wird. Sie ist das, was du daraus machst. Also mach was draus, Martin. Prost.
Während er noch über das nachdenkt, was der Vater ihm mit seinen Worten mit auf den Weg gegeben hat, merkt er nicht, dass ein Gewitter grollend näher kommt. Nimmt nicht wahr, dass die Bauern eilend ihre Felder verlassen. Spürt nicht, dass die Luft schwer wie Blei geworden ist. sieht nicht, dass der Himmel eine schwefelgelbe Farbe angenommen hat. Erst als es donnert, als würde der Himmel über ihm einstürzen, weiß er, dass er geradewegs mitten rein in eines dieser unberechenbaren Sommergewitter gelaufen ist, die jedes Jahr ihre Todesopfer fordern.
Allmächtiger Vater im Himmel, was hast du mit mir vor? Ich will leben! Leben!
Da, ein riesiger Blitz flammt über den Himmel. Die Luft erzittert. Jetzt weiß er, er ist in ernster Gefahr. Martin fängt an zu rennen, als sei der Teufel hinter ihm her. Regen peitscht ihm ins Gesicht. Er verliert die Orientierung. Ganz kopflos wird er vor Angst. Ein schmutzig-grauer Schleier liegt über dem Land. Wieder fährt ein Blitzer ab. Er muss sofort Schutz suchen. Aber wo?
Wohin soll man suchen? Eichen soll man weichen.
Außer Atem murmelt er den alten Merksatz vor sich hin. Da. Der mächtige Baum direkt vor ihm. Gleich hat er ihn erreicht. Genau in dem Moment, in dem er den zerklüfteten Baum als Eiche erkennt, geht ein greller Blitz vom Himmel nieder und fährt in ihn ein. Es gibt einen ohrenbetäubenden Schlag. Krachend zerbirst der Baum. Von der glutheißen Druckwelle wird Martin zu Boden geworfen. Ihm kommt es vor, als ob die Erde unter ihm bebt und schwankt. Noch nie hat er eine solche Angst verspürt. Todesangst. In seiner Not entfährt ihm ein Satz, der sein Leben für immer ändern wird.
Hilf, du heilige Anna. Willst du mich leben? Will ich ein Mensch werden?
Habt ihr den Satz verstanden? Hilf, du heilige Anna. Lässt du mich leben, will ich ein Mönch werden. Jetzt könnte man ja, es ist dieses Versprechen, das Martin dazu brachte, dass er ins Kloster ging. Aber tatsächlich war es so, wenn man in solch einer Angst war, ja, in solch einer Todesangst und dann ein Gelübde ablegte, die Kirche, das zählt gar nicht. Dann kann man sich, wenn die Angst vorbei ist, dann kann man sich das Ganze noch einmal anders überlegen. Fragen, was ist es dann, was Martin ins Kloster gebracht hat? Könnt ihr mal bitte mit mir husten? Ist ja so peinlich, wenn so eine Autorin vorne steht und hustet. Macht ihr mal kurz. Hier ist ja so trockene Luft, oder? Ihr könnt da auch nochmal mitmachen. Super gut. Also was ist es dann, was Martin ins Kloster getrieben hat? Dieses Buch mit Margot Käßmann zusammengearbeitet. Ich denke, vielen wird sie bekannt sein. Das ist sozusagen die Lutherbeauftragte der evangelischen Kirche. Die kennt sich besonders gut mit Luther aus. Man kann Martin Luther nur verstehen, wenn man macht, dass die Menschen vor 500 Jahren in ständiger Angst lebten. Die hatten ein ganz anderes Bild als wir heute. Die stellten als so einen finsteren, bösen Richter vor, der nichts Besseres hatte, als sie mit Hölle und Fegefeuer, mit Millionen Jahren der Martern zu bestrafen. Und was Martin im Kloster sagt, klar, er wollte, dass Gott zufrieden mit ihm ist. Und er dachte, alles verzichte, was ein Leben schön macht, auf eine eigene Familie, auf Wärme, auf Nahrung, dann wird Gott zufrieden mit sein. Und dann komme ich nach meinem Tod gut weg und werde nicht Jahre im Fegefeuer gequält. Und wie ernst ihn das meinte, das kann man daran erkennen, dass er sich das strengste Kloster in der Zeit aussuchte. Zu der Zeit, vor 500 Jahren immer, da waren die Sitten in vielen Klöstern ja schon verfallen. Die Mönche, die predigten Wasser und tranken selber Wein, schlugen sich in der Fastenzeit die Wampe voll und erwarteten von ihren Kollegen, dass sie aber die Fastengebote einhielten. Und das also in vielen, da ging es also sehr lustig daher. Aber wie Martin das meinte, ist, das kann man daran erkennen, dass er sich das strengste Kloster aussuchte, das es zu der Zeit gab. Und das Kloster der Augustiner in Erfurt. In dem Kloster, da hielt man ganz besonders streng die Regeln ein. Die wurden nachts um 2 geweckt und mittags um 12 wurde die erste und an vielen Tagen oft einzige Mahlzeit des Tages gereicht. Zusätzlich dazu gab es in diesem Kloster 120 Tage gar nichts zu essen. Fastentage. Also uns heute, da sagt man, bis Ostern verzichte ich auf Nutella oder sowas. Gibt's ja bei uns. Nein, im Augustinerkloster in Erfurt bekam man an 100 Tagen gar nichts zu essen. Und in dem Kloster war mehr oder weniger alles verboten. Man durfte zum Beispiel nicht miteinander sprechen. Wer beim Sprechen mit einem gesehen wurde, der wurde ausgepeitscht. Man durfte nicht lachen. Und man wurde ja nachts um 2 geweckt zum ersten Gottesdienst. Man kann sich vorstellen, wenn man nachts um 2 aufstehen muss und dann kommt ein Gottesdienst an und lang auf Latein, dass man dann gern mal auch einschläft. Vielleicht die Eltern wenigstens. Auch das war verboten. Man wurde ausgepeitscht. Martin ist bekannt. Hier sehen wir so ein Bild aus der Zeit, wie er Mönch. Ich glaube, man sieht die Mühsal dieses Lebens, das er da auf sich genommen hat, was er sich auferlegt hat, um einen Gnet sich zu erarbeiten. Ja? Und von Martin bekannt, dass er sich zusätzlich zu den 120 Fastentagen, die es im Erfurter Kloster gab, freiwillig sogar noch mehr Tage ohne Nahrung auferlegte. Und es ist bekannt, dass er nachtwend in seiner Klosterzelle gebetet hat, bis zur restlosen Erschöpfung. Da soll er sogar ohnmächtig zusammengebrochen sein in der Nacht, als er nicht mehr konnte zu beten. Und aber an dem Bild sieht man, er lügt. Findet er durch all diese Dinge nicht. Es geht ihm von Tag zu Tag, er verliert an Gewicht und er wird immer unglücklicher. Ein wichtiger Begleiter, Martin Luder, wie er zu der Zeit ja immer noch heißt, sein Beichtvater. Hier sehen wir ein Bild, Johann von Staupitz, sehr kluger Mann, der Martin sehr achtet, der ehrgeizig ist, dass er es ernst meint und dass er unbestechlich ist. Und der aber auch sieht, so kann es nicht weitergehen. Martin kommt 5 zu Johann von Staupitz, um mit ihm ein Beichtgespräch zu führen. Und dem Beichtvater, dem ist das jetzt langsam auch ein bisschen zu viel. Und er ahnt, es muss was dem jungen Mann keine Zeit mehr zum Grübeln lässt. Und ich möchte jetzt erst mal vorlesen, wie dieses Beichtgespräch aussah. Bitte, habt ihr einen Moment Zeit? Martins Beichtvater von Staupitz sieht von seiner Arbeit im Kräutergarten auf. Er kann nicht verhindern, dass ihm ein tiefer Seufzer entfährt. Bruder Martin, schon wieder, mit angstvolteten Augen, verzweifelt wie so oft. Martin, sagt er leichthin, bemüht um einen sanften, milden Ton. Er weiß genau, dass Geduld eine wichtige Mönchstugend ist, aber an diesem Tag wird sie bei ihm wieder einmal auf eine harte Probe gestellt. Was habt ihr auf dem Herzen? Fragt er, während er weiter Unkraut aus dem Kräuter fernt. Ich habe gesündigt. Ich muss die Beichte ablegen, Vater, stößt Bruder Martin heiser hervor. Der Priester greift nach einer scharfen Hacke und geht einer üppig wuchernden Distel an die Gurgel. Es wäre heute bereits deine 5. Beichte, zu bedenken. Um Christi Gnade willen, gewährt mir das Sakramente. Bitte, Vater! Es klingt wie der Hilfeschrei eines Ertrinkenden. Die Verzweiflung steht Bruder Martin ins Gesicht geschrieben. Die Angst, die ihn vor nunmehr 6 Jahren ins Kloster trieb, hat ihn noch immer im Griff. In Gott sieht er einen gnadenlosen Richter. Vor dessen Urteil lässt ihn nachts nicht schlafen. Er betet, fastet, tut gute Werke, aber er bleibt ein erbärmlicher Sünder. Mindestens in seinen Augen, seinen eigenen Augen. Nach seinem Tod der Schlund der Hölle öffnen und ihn auf ewig verschwenden. Der Beichtvater begreift also, so geht's nicht weiter. Und da beschließt er, Bruder Martin vom Kloster in Erfurt ins Kloster nach Wittenberg, hier ganz in der Nähe, ich denke, sie waren da, zu versetzen. Und er überlegt sich, in Prag ist gerade eine kleine Universität entstanden. Und wenn Bruder Martin dort Theologieprofessor wird und viermal am Tag vorliest, außerdem ist gerade die Stelle als Pfarrer der Stadtkirche frei geworden, dann kann er sich auch seelsorgerisch noch um eine Gemeinde kümmern. Dann endlich hat er nicht Zeit, zu viel zu grübeln, zu viel zu beten, so schlecht zu denken. Und er befiehlt ihm, seinen Umzug vorzubereiten, von Erfurt nach Wittenberg. Und er gibt ihm aber einen wichtigen Hinweis mit auf dem Weg. Er sagt ihm, stell die Bibel in den Mittelpunkt deines Lebens. Das Wort Gottes wird dich erlösen. Und das ist der entscheidende Hinweis, der Martins Leben ändert, der dazu führen wird, dass Martin endlich inneren Frieden findet. Allerdings, was der Beichtvater nicht ahnen kann, ist, dass des Papstes durch den neu gefundenen Seelenfrieden von Bruder Martin gehörig ins Wackeln geraten wird. Bruder Martin ist dann in Wittenberg, dort im Kloster, im sogenannten Schwarzen Kloster zu Wittenberg. Die Arbeit an der Universität macht ihm große Freude. Und auch im Kloster gewinnt er schnell die Anerkennung der anderen Mönche. Und bald steigt er zum wichtigsten Mann hinter dem Vorsteher. Und deswegen steht ihm auch das schöne Arbeitszimmer im Turmklosters zur Verfügung. Im zweiten Stock der Welt und dem Tag enthoben. Und jetzt kommt etwas, dafür werde ich ein bisschen angegriffen. Jetzt kommt nämlich das Turmerlebnis. Der Moment, wo man erkennt, dass alles, was die Menschen über Gott zu der Zeit dachten, dass so ein strafender Donnergott ist, vor dem man in ständiger Angst sein muss, ein für jede Sünde, für jeden noch so kleinen schlechten Gedanken, Millionen Jahren der Martern bestrafen will, wo er erkennt, dass das falsch ist. Also man kann sagen, das Erlebnis im Turmzimmer des Klosters ist der Moment, wo die Angst vor Gott von Bruder Martin abgefallen. Und was manche Leute ein bisschen irritiert, Martin Luther oder Martin Luther, wie er sich da nannte, der hat ja selber nie so ein Gesicht gemacht, als er gefragt hatte, wo ihm denn der Gedanke kam, wo er denn das erkannt, wie Gott wirklich ist. Da hat er gesagt, auf dem Klo. Ja, und ich hoffe, ich verletze niemandes religiöse Gefühle jetzt. Habe ich noch Zeit? Noch 5 Minuten, dann folgen Sie mir, Bruder Martin, aufs Klo. Und ich lese aus meinem Buch, wie das war, als er dann da oben war. Also Bruder ist oben im Klo, es ist Nacht, er sitzt in seiner Studierstube, an seinem Schreibtisch und er hat sich in die Bibel vertieft. Wir können vorstellen, durch das Fenster fällt etwas Mondlicht auf seinen Schreibtisch und er ist vertieft in einen Brief des Paulus an die Römer. Und in diesem Brief steht ein Satz und da erschließt sich ihm einfach nicht die Bedeutung. Dieser Satz ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und er denkt, da ist ein geheimer Sinn dahinter, aber ich kann den einfach nicht erfassen. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Bruder so gern im Turmzimmer des Schwarzen Klosters aufhält. Das Klo ist in nächster Nähe. Und da er seit den vielen Tagen, die er sich als Novize im Erfurter Kloster auferlegt hat, nun mal so Leute, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, unter hartnäckiger Verschwung leidet, ist dies ein Ort, den er weit häufiger aufsuchen muss, blieb ist. Wie ein verdammter Büßer kommt man sich vor, flucht er, als er sein Hinterteil entblößt. Während er auf alten Stein sitzt, wandern seine Gedanken zurück zu der Bibelstelle, die er eben im Turmzimmer gelesen hat. Gottes Gerechtigkeit, darum ging es im Brief, die Gerechtigkeit Gottes. Nichts fürchten Luder und die Gläubigkeit mehr. Denn wenn Gott wirklich gerecht ist, dann muss er die bestrafen. Mit Hölle und Fegefeuer. Er kann nicht anders. Denn Mensch sein, zu begehen. Und Gott hasst Sünder. Und da ringt er dann mit diesem, ob das wirklich stimmt, dass Gott Sünder hasst. Und da fällt es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen. Und es setzt in seinem ganzen Körper eine riesengroße Erleichterung. Es kommt endlich das, worauf er seit 4 Tagen vergeblich hat. Wer aufgepasst hat, weiß, was ich meine. Und diesen befreienden Vorgang hinein brüllt er wie von Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Und im Moment ist ihm klar, dass alles, was die Menschen bis zu diesem Zeitpunkt über Gott gedacht haben, falsch ist. Und im Grunde genommen, da setzt der Wandel ein. Das ist der Funke, der dann die Reformation in Gang setzt, die dann dazu führt, dass er denkt, die Dinge müssen sich ändern. Was ich jetzt erfahren habe, dass Gott Liebe ist, dass das alle erfahren. Fertig, ja? Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.